Vis-à-vis. Hallo Michael.
Ja, hallo Christian.
Du bist ja seit Jahren bestens vernetzt, Kontakte, hast sehr gute Storys, so wie in der letzten Woche über das Kommandounternehmen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream. Da habt ihr aber einen Stein ins Wasser geworfen, ne? Der sogar politisch auch internationale Kreise zog.
Ja, das war auch klar, dass das natürlich sehr heikel ist und politisch sehr heikel. Und im Endeffekt war unser Ansatz, dass wir öffentlich machen wollten, was ist der aktuelle Stand des Ermittlungsverfahrens, das beim Generalbundesanwalt läuft, der ja untersucht, wie konnte es dazu kommen, dass diese Pipelines explodiert sind. Und an diese Informationen war natürlich schwer reinzukommen, weil dieses Ermittlungsverfahren bisher eben streng geheim ist.
Die Sprengung der Gaspipeline gleich an mehreren Stellen, das roch ja nach Geheimdienst. Plus, welcher war es, Michael?
Ja, das wissen wir nach wie vor nicht. Und wir haben uns eins ganz klar zur Maxime gesetzt, dass wir uns an Spekulationen darüber auch nicht beteiligen. Wir halten uns ganz strikt in der Berichterstattung an das, was tatsächlich die Ermittler herausgefunden haben und wie plausibel das am Ende ist. Das ist eine andere Frage. Können wir auch nicht in jeder Hinsicht beurteilen, weil wir am Ende ja nicht wissen, was ist denn eigentlich die Grundlage? Was haben die Ermittler gefunden? Woraus haben sie am Ende ihre Schlussfolgerungen gezogen? Aber die ganz entscheidende Frage, wer hat das alles in Auftrag gegeben, wer ist sozusagen, wer steckt dahinter, das ist nach wie vor unklar.
Aber dann wird es eine Story für den Podcast, wenn man das abschließend erzählen kann. Heute kommt der erste raus und der hat ein ganz anderes Thema. Da geht es um die Reichsbürger in Deutschland. Die letzte große Razzia, Michael Götschenberg, die gab es ja im letzten Dezember gegen die Szene, war spektakulär. Dort wurden Umsturzpläne geschmiedet. Aber erstmal ist das doch primär Aufgabe für Polizei und Justiz, oder?
Genau. Zunächst hatte der Verfassungsschutz, also das Bundesamt und auch mehrere Landesbehörden in dieser Angelegenheit ermittelt, weil man da von einer Gruppe auf die nächste gestoßen war und hat dann irgendwann festgestellt, wow, das ist ja wirklich eine ganz große Gruppe, mit der wir es hier zu tun haben. Und wie das immer so läuft, dann kommt so der Punkt, wo der Verfassungsschutz das dann an die Polizei übergibt. Und dann wartet man so lange, bis man sagt, gut, wir haben hier genug Beweise, um das dann eben auch zur Anklage bringen zu können. Und da muss man nur sehen, ob das tatsächlich reicht und diese Leute vor Gericht landen.
Also spektakulär war in dem Fall auch die Mischung der Verschwörer. Es war sogar ein Prinz mit dabei, eine Politikerin, eine Richterin, womöglich in der Szene auch Agenten von Geheimdiensten?
Ist uns bisher nicht begegnet, aber tatsächlich war die Mischung sehr bemerkenswert. Wir haben es hier tatsächlich mit einer Figur an der Spitze zu tun, einem waschechten Prinzen aus einem ehemals regierenden Fürstenhaus aus dem Thüringer Raum. Und das spielt natürlich für diese Reichsbürgerszene eine große Rolle. Die wollen im Endeffekt ja Deutschland zurückdrehen zur Zeit des Kaiserreichs. Und da ist natürlich jemand, der mit so einem Hochadelsprädikat daherkommt, eine Person, die so eine natürliche Autorität ausstrahlt. Wir hatten es aber eben auch mit Leuten zu tun, die einen Bundeswehrhintergrund hatten, die früher mal beim Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr waren, die also wirklich was auch davon verstehen, wie man so eine Operation aufs Gleis setzen könnte. Ja, und du hast es erwähnt, eine waschechte Richterin, ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Also das war schon sehr bemerkenswert, bis hin auch zu esoterischen Figuren, eine Wahrsagerin. Also sehr seltsam, sehr bemerkenswert.
Aber ich habe ja schon gefragt und du hast gesagt, nein, Agenten waren nicht drin vom Verfassungsschutz, der ja auch dafür zuständig ist, solche Verschwörungen im Inland aufzudecken, zu beobachten und dann zu Fall zu bringen, letztendlich zusammen mit den Ermittlerbehörden, Strafverfolgungsbehörden. Aber wie kommt denn der Verfassungsschutz dann an Informationen, wenn das so hochkonspirativ läuft, auch mit Leuten, die sich nicht nur auskennen, sondern die hatten ja eine Menge Waffen dann parat?
Ja, in dem Fall war es so, dass man zunächst eine andere Gruppe im Visier hatte, die dann auch tatsächlich ausgehoben worden war. Einige Monate vorher, diese Gruppe hieß Vereinte Patrioten, die hatten Ähnliches vor, ist dem einen oder anderen vielleicht noch in Erinnerung, weil das Schlagzeilen machte, dass die also auch einen Staatsstreich planten. Die wollten einen Blackout hervorrufen, also die Stromversorgung lahmlegen. Und sie hatten eben den Plan, den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Und wurden festgenommen und man ist dann im Zuge der Ermittlungen eben auf diese weitere Gruppe gestoßen, weil eine Person eben Kontakt zu beiden Gruppen hatte. Und so arbeitet man sich vor. Und es ist tatsächlich in dem Fall so gewesen, dass sich das dann immer weiter auffächerte. Es gab eine enorme Menge am Ende auch an Kommunikationsüberwachungen. Und man hat eben sich angeguckt über die Monate, wer hat mit wem Kontakt. Und so hat man dann letztlich ein ganz gutes Bild von dieser Gruppe bekommen, aber auch kein vollständiges. Denn man hat dann nach dieser Razzia dann festgestellt, dass es tatsächlich nochmal doppelt so viele Verschwiegenheitserklärungen gab, die Personen unterschrieben hatten. Das heißt, dass die ganze Struktur am Ende nochmal deutlich größer war, als die Ermittler zum Zeitpunkt der Razzia wussten.
Vis-à-vis mit dem ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg, der jetzt mit dabei ist beim neuen Podcast Dark Matters, der ab heute auf dem Markt ist, in der ARD Audiothek natürlich, genauso wie an anderen Stellen, wo es Podcasts gibt. Und wir haben schon gehört, da muss man gut vernetzt sein, wenn man wissen will, was passiert und Informationen von Geheimdiensten bekommen. Wie schwierig ist das, Michael, solche Kontakte aufzubauen, etwa mit dem Verfassungsschutz oder mit dem BND?
Ja, das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Und da geht es im Endeffekt schon auch um Vertrauen. Es geht darum, dass da immer derselbe kommt und nicht immer jemand anders. Insofern macht das auch Sinn. Ich mache diesen Job ja nun auch mittlerweile seit knapp 9 Jahren. Und dann ist man sozusagen eine Person, die berechenbar ist, die man einschätzen kann. Und am Ende lebt es natürlich davon, dass man so im Laufe der Jahre dann eben nicht nur mit den Personen, die einem dann auch von der Pressestelle, ich sage jetzt mal, serviert werden als Gesprächspartner, also die naheliegenden, sondern dass man so im Laufe der Jahre eben auch mit anderen Personen aus der Organisation sprechen kann. Und das führt dann dazu, dass man eben doch Zugänge hat und eine ganze Menge mitbekommt.
Ihr habt es ja geschafft, für euren Podcast dann alle Spitzen der überregionalen deutschen Geheimdienste zu euch zu bekommen. Sicherlich aufklärend, aber auch mal ein bisschen vernebelnd.
Also tatsächlich ist es gelungen, dass alle drei Präsidenten der Bundesnachrichtendienste, das ist zum einen eben der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz und wie es jetzt neuerdings eben heißt, das Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst, also der MAD, der Geheimdienst der Bundeswehr, dass die sich alle bereit erklärt haben zu einem Interview. Und uns geht es eben auch darum, nicht nur einzelne Fälle zu schildern, wie jetzt zunächst mal diese Reichsbürgervereinigung. Wir haben in jeder Woche dann einen anderen konkreten Fall. Es geht aber eben auch darum, sich diese Sicherheitsbehörden, sich diese Nachrichtendienste anzuschauen und zu gucken, wie arbeiten die eigentlich. Und da ist es natürlich spannend, die Chefs dieser Behörden mal selbst zu hören, wie sie einerseits eben erklären, wofür braucht es ihre Behörde und was können die, was machen die? Und auf der anderen Seite natürlich auch sich kritisch anzugucken, wie leistungsstark sind die und was läuft eben natürlich gelegentlich auch mal nicht so gut.
Naja, meine Frage, Michael, zielte ja darauf, stellen die sich jetzt einfach vor die Behörde oder bringen die auch tatsächlich solche Selbstkritik auf?
Ja, die sehen schon durchaus auch, dass natürlich Dinge nicht immer gut gelaufen sind. Also wir haben zum Beispiel mit der Präsidentin des Militärischen Abschirmdienstes über diesen Hannibal-Komplex gesprochen, an den sich vielleicht der eine oder andere noch erinnert. Da ging es ganz konkret natürlich darum, dass es im Kommando Spezialkräfte sehr viele rechtsextremistische Verdachtsfälle gab und der MAD selbst da auch enorm unter Kritik geraten war. Das war noch zur Amtszeit ihres Vorgängers. Insofern haftet das nicht an ihr. Aber da hat man Konsequenzen daraus gezogen, hat die Behörde nun aufgestellt und insofern gibt es da auch durchaus einen kritischen Blick drauf. Ähnlich beim BND beispielsweise, der dann ins Visier eines Untersuchungsausschusses im Bundestag geriet, im Zuge der ganzen NSA-Affäre, wo es also darum ging, wer hört hier eigentlich wen ab. Und auch der BND musste da Konsequenzen daraus ziehen. Und da sehen die natürlich, dass da Dinge nicht gut gelaufen sind. Und das wird dann auch benannt.
Nun ist ja ein Geheimdienst naturgemäß geheim. Und es ist nicht alles nachvollziehbar, nachprüfbar, was da gesagt wird. Passiert es einem Journalisten eigentlich auch, dass einem was gesteckt wird, wo man sehr vorsichtig sein sollte, weil womöglich wird man da an der Nase rumgeführt oder man soll das Mittel zum Zweck sein?
Ja, das muss man immer im Hinterkopf haben, das ist ganz klar. Also Informationen gibt es selten einfach so. Man muss sich immer die Frage stellen, was ist denn jetzt hier eigentlich möglicherweise die Agenda dahinter, die man gerade nicht sieht. Und das kann ganz banal sein, dass natürlich so eine Behörde auch zeigen will, was sie kann. Und auf der anderen Seite kann das natürlich auch sein, dass man irgendwie die Berichterstattung in eine gewisse Richtung lenken will. Und darum ist das ganz wichtig, dass man das im Teil der Recherche dann eben auch berücksichtigt. Wem nutzt das jetzt, dass ich diese Informationen bekommen habe? Von wem habe ich sie bekommen? Und ist sie überhaupt überprüfbar? Weil das ist ja das andere, dass man nicht alles für bare Münze nehmen darf, sondern natürlich auch versuchen muss, das gegenzuchecken, ob denn diese Information überhaupt korrekt ist.
Und man ist schnell sicher mal einen Informanten wieder los, wenn man zu viel erzählt.
Genau, man muss schon sehr aufpassen. Natürlich geht es auch um Quellenschutz. Und da ist ganz klar, wenn Journalisten ihre Quellen nicht schützen, dann ist nicht nur die konkrete Quelle weg, sondern dann gucken sich das auch andere an und sagen, ah, so läuft das hier. Und reden dann lieber nicht mehr mit einem.
In diesem Podcast Dark Matters wird auch versprochen, neue, bisher unbekannte Geschichten. Können wir jetzt hier nicht alle erzählen, aber was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir haben versucht, einen guten Mix zu bekommen aus Geschichten, die einem etwas sagen, die man kennt. Aber es geht eben auch darum, ein paar Geschichten zu präsentieren, die einem vielleicht nicht sofort etwas sagen, an denen man aber sehr viel sehen kann, wie Nachrichtendienste arbeiten, womit sie sich beschäftigen und dass es eben nicht nur um die ganz großen Geschichten geht, sondern eben zum Teil auch um die kleinen Geschichten, die es dann nicht unbedingt so in die Nachrichtenspitze schaffen und an die sich nicht jeder erinnert, die aber trotzdem unserer Überzeugung nach total spannend sind.
Vielen Dank, Michael Götschenberg.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.